Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht.
Ich habe noch nie.
Nee.
Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie.
Fällt mir auf. Ja, ich sag zum Beispiel so gäh oder gäh. So, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist.
Ja, ich sag nix.
Gar nichts. Wir werden mal schauen, wie der Podcast
läuft. Ja, also unsere Ohren sind gespitzt.
Vielleicht sollten wir auch einfach mal ganz kurz aufklären, Jenny, wer, mit wem wir eigentlich
hier
reden.
Ja, weil wir hier zwei fremde Stimmen haben, ja, die ganze Zeit reden und nicht
Und vielleicht ist es den Leuten da draußen schon aufgefallen, vielleicht auch nicht.
Ja, aber mit Dialekt schon. Oder ohne.
Mit Dialekt, ohne Dialekt. Aber wir haben tatsächlich hier aus dem Süden, aus dem Süden von Deutschland,
Besuch.
Zwei BesucherInnen hier. Weit angereist, nur für uns. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Wir freuen uns sehr, hier zu sein bei euch in Berlin. Ich bin Johanna und Content Creatorin.
Und ich bin Sebastian und vor allem hier heute als Johannas Verlobter.
Oh, Verlobter, das habe ich natürlich schon gesehen.
Ich habe heute die Nachricht bekommen, weil also die Hardcore-Fans, die wissen, dass es hier nicht der echte Ring ist, weil ich wusste noch nicht, dass ich den Antrag mache, als ich ihn gemacht habe.
Ah ja.
Und deswegen habe ich heute die Nachricht bekommen, der Ring wird jetzt aus Italien hierher geschickt.
Aber dürfen wir schon mal den Vorring sehen?
Ja, das ist ein Platzhalter. Das macht es nicht. Ich bin sehr wählerisch, muss ich sagen. Und ich habe ihm vorher gezeigt, was für einen Ring ich ungefähr schön fände, aber weil es so spontan von ihm war, hat er so einen nicht gefunden am Gardasee in irgendeinem kleinen Dorf und deswegen hat er irgendeinen genommen und dann hat er mich so ganz ehrlich dann nach dem Antrag gefragt, weil der war 10 Größen zu groß, ja, gefällt er dir denn? Und ich dann so, also wir können ja nochmal zusammengehen.
Ja, das ist gut so.
Ja, ich bin eine Vertreterin davon, ehrlich zu sein, bevor ich da
ja.
40 also Jahre einen Ring trage, den ich gar nicht so schön finde.
Ja, dann kann man auch irgendwie nicht heiraten, wenn man das nicht sagen kann.
Ja, voll, genau. Finde ich auch.
Also ja, ich habe auch schon so ein Moodboard erstellt, habe es auch meiner Freundin schon geschickt. Das ist einfach schon mal ins Buch, falls sie mal, weißt du, einfach mal, ich stelle mir das so vor, die ist mal irgendwie in der Stadt unterwegs oder so.
Und sieht den und kauft den.
Ja, und dann sieht sie den so im Schaufenster und sagt, ja. Es ist Zeit.
Hat ihr irgendwann ausgemacht, dass du niemals den Antrag machst und sie? Oder ist das, also weiß die das auch, dass das von ihr verlangt wird?
Ja, natürlich. Natürlich, das ist ja auch das Gute an einer Nicht-Hetero-Beziehung, dass man über solche Sachen ja nochmal mehr spricht.
Mhm. Ja, okay, verstehe.
So. Ja, tatsächlich war das bei uns auch so, dass wir darüber geredet haben. Ist ein bisschen untypisch, glaube ich. Mhm. Aber ich war sehr viel früher dazu bereit, verlobt zu sein als Sebastian. Wir sind ja sehr früh zusammengekommen. Mit 16, 17, du warst 16, ich war 17.
Jetzt sind wir 26.
Ja, und deswegen ist das irgendwie so ein bisschen an uns vorbeigegangen, weil wir so früh zusammen waren, ist dieser Zeitpunkt irgendwie davon und wir sind so darüber hinweg über den Verlobungszeitraum. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich hätte da schon Lust drauf und ich hätte das auch gemacht und es stand dann so im Raum, dass ich ihn fragen würde und er hat dann gesagt, dass er gerne fragen würde, wenn er zu 100% bereit dafür ist, weil da war noch nicht so dieser Moment, man macht sich ja Anfang 20 vielleicht auch nochmal Gedanken, ja krass, jetzt habe ich nur eine richtige Beziehungsperson gehabt im Leben und muss ich mich vielleicht noch mehr ausprobieren und committe mich zwar jeden Tag zu dir, aber so auch für immer zu denken, ist schon krass so mit Anfang 20, wenn man noch niemand anderen hatte. Und das habe ich auch voll verstanden und so ging es mir irgendwie unterschwellig auch manchmal, dass ich mir solche Fragen gestellt habe. Und dann war so der Konsens, okay, wir warten, bis du 100% bereit bist. Und dann war es ja auch so lustig, dass Sebastian mich gar nicht gefragt hat, sondern vor Aufregung einfach nur sich hingekniet hat und gesagt hat, Schatz, ich will dich heiraten. Und das hat dann irgendwie zu der Story auch gepasst, weil er musste fast gar nicht mehr fragen, weil ich ja schon ganz lange gesagt habe, dass ich gerne will. Und er hat mir dann sozusagen nur noch gesagt, dass er auch will.
Aber hattest du in dem Moment ein bisschen Angst, dass da keine positive Reaktion?
Nein.
Okay.
Nein, das war absolut
und gab es irgendwie so einen Moment, wo du wusstest, okay, ich will das jetzt?
Ja, wir haben die Rauhnächte gemacht, kennt ihr das? Das ist so, man macht am Ende des Jahres so 12 Wünsche und dann verbrennt man jeden Tag einen und einer bleibt übrig. Die anderen gehen von selbst in Erfüllung, aber den letzten musst du selbst in die Hand nehmen. Und das ist wirklich Schicksal, weil da stand halt dann drauf, dass ich Johanna einen Antrag machen.
Der letzte, der übrig geblieben ist, war
genau.
Der. Und wie cool ist das
wirklich süß.
Ja, es ist einfach gereift und dann die Idee auch davon, Johanna meine Verlobte zu nennen und halt so dieses Commitment, das damit einhergeht, vor dem ich ganz lange Angst hatte, dass das sich dann schön angefühlt hat. Also wir haben oft drüber geredet und deswegen hatte ich oft die Möglichkeit, da reinzufühlen und es hat sich einfach immer besser angefühlt. Und dann war so klar, ich mach's dieses Jahr und dann sind wir mit ihrer Familie dahin gefahren in Urlaub und da wusste ich, hey, das ist das perfekte Setting eigentlich, wunderschön.
Wir hätte er nicht vorher wissen können, sondern erst im Urlaub. Er ist der spontanste Mensch aller Zeiten. Ja. Erst am ersten Abend, wo wir mit meiner Familie da saßen, hat er sich so gedacht, also hat er mir natürlich alles im Nachhinein erst erzählt, so, ach so, das wäre perfekt hier, das könnte ich ja hier machen. Und dann so immer das, wie sagt man so, Safe Word mit dem Freund von meiner Schwester, wir müssen noch Hemden kaufen, in Anführungsstrichen. So, und das war dann immer dieses, ich muss noch zum Juwelier, wir müssen noch mal in die Stadt gehen, ich muss noch mal mich trennen, also von meiner Schwester und mir, dass wir getrennt einkaufen gehen oder so, dass er schnell in irgendein Juwelier. Ja, es
ist. Aber hast du was geahnt?
Tatsächlich bin ich so eine Person, die so overthinkt, dass ich in ganz, ganz vielen Situationen in unserer ganzen Beziehung immer mal wieder dachte, oh mein Gott, jetzt passiert's, oh mein Gott, was passiert hier?
Ja.
Und das Lustige ist, dass einmal eine Situation war in Italien, wo wir an so einem Aussichtspunkt standen und der kurz vorher ein bisschen zu lange in einem Juwelier war. Und meine Schwester hat gefilmt und wir hatten so Matching-Outfits an und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, und ich war gar nicht im Moment und ich konnte mich gar nicht, also in solchen Momenten bin ich dann eher so hyper aufgedreht und so und oh Gott, und habe ihn gar nicht wahrgenommen, eher so meine Außenwirkung, wie, was passiert hier, wie sieht es hier aus, so, ist das ein schönes Video, also so random
ja,
es ist,
ja.
Aber so, ich war dann voll aufs Außen und nicht aufs Innere. Und dann ist es nicht passiert. Und dann war ich so, okay, ich sag mal nichts, weil vielleicht passiert es diesen Urlaub noch. Und dann habe ich ihm 10 Minuten, bevor er den wirklichen Antrag gemacht hat, gesagt, ja, also...
Ich dachte ja echt,
du machst einen Antrag. Aber jetzt ist der Urlaub ja fast vorbei. Ich fand's richtig, find's richtig lustig.
Und ich
lustig,
mit dem Ring in meiner Brusttasche. So.
Ja, den Ring in der Brusttasche.
Was mache ich jetzt? Aber ja, es hat
und dann habe ich kurz danach, da haben wir über die Hochzeit geredet, dass wir die in Italien machen wollen und ich dann irgendwann so... Ich plane keine Hochzeit mehr. Wir hören jetzt auf, darüber zu reden, bis hier der Ring am Finger ist.
Da wusste ich, es ist jetzt Zeit.
Ja, aber lustigerweise habe ich dann ab dem Zeitpunkt die nächsten 7 Minuten nicht mehr daran gedacht, dass das, oder an dem Tag gar nicht daran gedacht, dass das passiert.
Klar,
weil
ja.
Wir waren so in Wanderkleidung. Ich war ungeschminkt, wir waren zu zweit irgendwo auf irgendeinem Berg und dann war es eine richtig krasse Überraschung.
Oh,
also so, ich war wirklich so typisch so, was? So richtig so, wie man so
aber
sich
wirklich,
vorstellt.
Ja.
Und in allen anderen Momenten, wo es so mehr geplant gewesen wäre, da hätte ich es vorher geahnt und wäre eben so nicht so im Moment gewesen. Deswegen war es eigentlich perfekt, dass es so unperfekt und spontan war.
Ja. Vor allen Dingen, dass man, obwohl ihr wusstet, das wird irgendwann passieren, dass du einen Moment gefunden hast, wo sie es halt nicht, aber das ist ja auch eine Leistung. Also, weil
das war die Kunst,
wenn das so im Raum schwebt, dann will man ja trotzdem irgendwie draus eine Überraschung machen. Von daher richtig cool.
Wir sind ja schon direkt beim richtigen Thema hier. Sehr lange Beziehung. 9 Jahre seid ihr zusammen, ne?
Ja.
Das heißt, ihr heiratet jetzt, ihr committet euch erstmal für immer.
Ja.
Man weiß ja nicht, was...
Das ist der Plan.
Erstmal für immer, aber man weiß ja nicht, was passiert.
Nee. Ne? Das ist uns schon bewusst.
Das ist der Zynismus.
Ja.
Und wir wollen ja heute mit euch darüber sprechen, wie euer Sexleben euch so ein bisschen, wie euer Sexleben sich entwickelt hat, beziehungsweise immer noch entwickelt. Denn ihr seid ja sehr früh zusammengekommen. Und ich denke, ihr könnt uns da bestimmt sehr gute Einblicke geben, denn wir haben wirklich viele, viele Nachrichten von draußen bekommen. Von draußen, von der Community. und ich glaube, wir haben auch selber ein paar Fragen. Weil ich habe ja auch eben eine Beziehung, wie ich schon angedeutet habe. Und da ist man natürlich neugierig. Wie wird das so in den nächsten Jahren
ganz
sein?
Ganz schlimm.
Muss ich mich noch rausretten?
Ja,
vielleicht für die, die sich wundern, wir befinden uns noch im Hotel 6 Monate.
Genau.
Aber wir haben festgestellt, dass das irgendwie ein blödes Thema ist, um jetzt jemanden zu kontaktieren und zu sagen, hey, habt ihr Hotelsex? Wollt ihr mit uns drüber sprechen? Das war uns irgendwie ein bisschen zu wenig Story. Deshalb war Vicky so smart und hat einfach geschaut, in welchen Bereichen des Lebens Hotelsex irgendwie so ein Thema sein kann. Und wie du schon gesagt hast, Vicky, geht es so ein bisschen darum, längere Beziehungen, wie verändert sich das Sexleben und wie kann man vielleicht so ein bisschen neue Inspiration finden, zum Beispiel mit Hotelsex. Das war meine Überleitung zum Thema, aber genau. Der Fokus liegt nicht auf Hotelsex.
Genau, wie wir in der ersten Episode ja auch schon mal gesagt haben, dass es uns an so ein bisschen Modern Family, Phil und Claire Action erinnert hat. Wie lässt man das Feuer lodern.
Wow.
Naja, aber ich glaube, das ist, also das, was die da machen, ist voll die gute erste Herangehensweise daran, also sich so ein bisschen in neue Situationen zu bewegen. Wir haben im Vorfeld, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch gesagt, so Urlaub und sowas, das ist einfach eine Situation, in der man alles andere vergessen kann. Man kann da hinkommen und sie machen es ja so, dass sie sich auch Aliase geben und andere Personen sind, weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht, aber es ist nochmal so ein extra Spice vielleicht dazu. Aber dass man, ich glaube, das, was das so besonders macht, ist, dass man den Stress, den Druck, der vielleicht auch entsteht, guck mal, wir gehen jetzt ins Schlafzimmer und da hat man Sex, so, dass das vielleicht ein bisschen weniger wird und man dann sich darauf konzentrieren kann, was fühlt man. Also, dass man ein bisschen vom Kopf wegkommt und mehr so wieder zurück zu dem, worum es eigentlich geht, nämlich dass zwei Menschen beieinander sind, die sich nah sein wollen.
Ja, aber ich glaube auch, dass viele Menschen sich im Urlaub auch mehr streiten. Also bei uns ist das jetzt nicht so unbedingt, weil wir auch so viel von unserem Alltag
Wir streiten auch so
viel. Ja, genau.
Aber
wir streiten also auch so jeden Tag.
Ja, genau. Nee, aber so, dass man da ja, wie du sagst, mehr reinfühlt, was ist bei mir los und dadurch auch vielleicht Sachen, die durch den Alltag gedrückt werden, durch Stress auch, also Beziehungsprobleme, dann auch rauskommen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sich fast schon so im Urlaub drauf freut, Sex zu haben, dass es auch einen Druck auslöst. Also ich kenne das auch selber von mir so, wenn wir irgendwo im Hotel sind. Ich meine, auf jeden Fall ist Hotel ein bisschen spicy und sexy, aber dann
kommt auch aber aufs Hotel an,
Ja, stimmt.
Aber,
dann ist da so irgendwie so eine verglaste Dusche, so keine Ahnung. Ja. Aber es gibt
man
diese
ist
halt
in so einem Low-Budget-Hotel, und denkt sich nur so, oh nö. Und
das Becken.
diese Materialien zu leben.
Ja, das stimmt.
Da haben wir auch ein paar Geschichten. Also wir waren in vielen Hotels, das Schlimmste war in Varanasi in Indien, wo wir bei so einem Airbnb waren. Und da wurden halt wahrscheinlich nicht mal die Bettlaken gewechselt.
Ja.
Also,
ja,
und das
genau,
ist dann halt absolut nicht sexy.
Ja. Kann ich verstehen. Aber auch wenn das Hotelzimmer sexy ist, kann es ja sein, dass man selber trotzdem nicht sexy drauf ist.
Boah, auf
und dass man
Fall.
Dann sich noch mehr Druck macht. Oh mein Gott, jetzt waren wir, keine Ahnung, 3 Tage in Mailand und hatten jetzt nicht mal Sex. Jetzt ist unsere Beziehung auf jeden Fall im Arsch. So. Mhm.
Es kommt auch auf den Urlaub drauf an. Irgendwie, weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein krasser Städtetrip, da ist man ja irgendwie 80.000 Schritte am Ende, hat irgendwie 300 Kilogramm Nudeln in sich. Der Körper ist einfach nur so, what the fuck is happening?
Yeah.
Und dann am Abend noch hier so mit meinem Nudelbauch.
Dann geht's richtig rund.
Dann ist man doch auch völlig fertig, aber vielleicht so ein entspannter Urlaub. So vielleicht so ein Urlaub in den Bergen, wo so ein bisschen...
So diese romantische Hütte.
Ja, ja, genau.
Sowas.
So ein bisschen Fell auf dem Boden vom
Sauna oder sowas.
Feuer im Kamin.
Die VeganerInnen sind nicht so überzeugt vom Fell vom Kamin.
Das Fell ist natürlich fake fur.
Fair traded.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, es kommt aber auf die Situation an. Aber ich glaube, wie du schon richtig sagst, so ich glaube, dass viele Leute sich schon auch viel Druck machen einfach, bevor es in Urlaub geht dann.
Ja, glaube ich
dann
auch.
Vor allem, ich kann mir vorstellen, wenn es so ist, dass es zum Beispiel aufgrund des Alltags vielleicht nicht so gut funktioniert aktuell, viel Stress, viel so externe Faktoren, die das natürlich auch beeinflussen und ich glaube, dazu kommen wir bestimmt später auch nochmal mehr. Und dann begibt man sich in Urlaub und denkt, okay, und jetzt haben wir aber keine Ausrede mehr. So.
Ja,
jetzt müsste es ja klappen, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen die externen Faktoren so ein bisschen ausgeklammert. Aber die kommen ja trotzdem mit.
Und ja, man denkt dann, immer, man würde es ausklammern und die Probleme zu Hause lassen und den Stress. Aber bis man überhaupt mal im Urlaub so richtig angekommen ist, ich finde, es dauert auch Tage, so, bis man dann wirklich mal entspannen kann. Und es ist auch immer so der Anspruch, dass sich dann im Urlaub auch viel um die Beziehung dreht, aber man muss ja auch mal mit sich dann auch entspannen und mit sich ankommen und für sich mal Sachen hinter einem lassen und der Druck dann, dass immer in die Verbundenheit gehen muss mit der Beziehungsperson und ja, dass man dann auch noch körperlich werden muss. Ich glaube, das ist ein großes Thema dieser Folge, so dass der Druck dahinter
der Druck,
immer das fast noch verschlimmert. Ja. Und dass man sich so viele Gedanken darüber macht, ob man jetzt hatte oder wann man zum letzten Mal hatte und wann man wieder haben kann und so. So dieses komplette Thema darum, dass man so viel darüber nachdenkt, das macht es, glaube ich, am schlimmsten.
Kennt ihr das? Also dieses Nachthema, wann es das letzte Mal Sex gab? Also auch im Alltag?
Klar, ein Stück weit schon, dass man das so, also man erinnert sich einfach und denkt sich,
wann war es das letzte Mal?
Ja, so manchmal, mäßig. Also manchmal hat man Hochphasen, manchmal hat man andere Phasen, wo man sich einfach auch, gerade in der langen Beziehung, wir leben zusammen, aber wir leben auch unsere Leben und die sind aufregend und da hat man viel zu tun. Da kann es sein, dass man, gerade weil man jetzt nicht in der Zeit ist, wo man noch sich über alles austauschen muss, weil man sich einfach gut kennt, dass man eine Zeit lang einfach auch fokussiert ist auf das, was man selbst macht. Und klar, dann ist man abends und schaut einen Film und kuschelt oder wir essen eigentlich immer Abendessen zusammen, mindestens. Und da ist man zusammen, aber es ist jetzt nicht immer so, dass da es von selbst dazu kommen würde. Also ich glaube schon, dass es auch ein aktiver Prozess ist, zu sagen, hey, wir können jetzt, wieder Sex haben.
Ja, also wir hatten schon oft wir hatten schon oft in unserer Beziehung, jetzt nicht richtig oft, aber schon öfter mal das Gespräch auch so von beiden Seiten.
Ja.
So, ich würde mir mehr Sex wünschen. Oder ich würde mir mehr wünschen, dass du auch mal auf mich zukommst oder andersrum.
Wer fängt an gerade, wie oft? So.
Da habe ich direkt meine Frage. Und zwar, ich kenne das aus eigener Erfahrung von anderen Beziehungen, aber ich kenne das auch durch Freundinnen von mir. Das ist ein Thema, was wir gerade erst letztens besprochen haben. Und zwar, wenn es eben mal zu so einer Trockenphase kommt, was eben, sagen wir mal, es geht gar nicht um die Beziehung, also in der Beziehung läuft super. Es gibt auch Intimität auf andere Weise, zum Beispiel, was ihr sagt, kuscheln, miteinander essen. Das sind ja auch andere Arten von Intimität. Ne? Das heißt, wir sagen mal, okay, es sind wirklich eher so externe Faktoren. Vielleicht ist die eine Person krass gestresst oder so. Oder irgendwas ist passiert. Irgendwas ist gerade so ein bisschen im Ungleichgewicht. Also meine erste Frage ist so ein bisschen, wie kommt man aus so einer Trockenphase wieder raus? Weil es baut sich ja immer mehr Druck auf. Dann wird es doch einfach irgendwann awkward.
Ja.
Wie fängt man es dann an, ohne so zu sagen, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ich bin super steif. So, ich stelle mir das so vor, als ob da wirklich sich Druck auf Druck auf Druck aufbaut. Und wie durchbricht man das?
Ich glaube, dass bei uns noch nie, also es ist völlig okay, wenn das so passiert, aber so komplette, zum Beispiel monatelang, ist bei uns jetzt noch nie passiert. Und ich glaube, dass man, dass Sex auch so ein bisschen eine Gewöhnungssache ist. Das hört sich jetzt komisch an, aber wie du sagst, so wenn man das zu lang nicht macht, dann ist es kein Teil mehr vom Alltag und auch vom Beziehungsalltag. Und dann ist es wie so, dann verlernt man das. Wie kann ich das integrieren und so. Und ich glaube, ich bin da sehr dahinter her, weil ich auch so ein bisschen kontrollmäßig Probleme habe. Also ich habe so ein bisschen Kontrollzwang und dass ich dann schon immer, also ist ein bisschen weird jetzt, ich glaube, ich habe auch noch nie darüber gesprochen, aber dass ich immer mal so, also wenn es so 2 Wochen her ist, dann werde ich schon hibbelig und dann werde ich daran setzen, dass es jetzt mal passiert, damit wir nicht aus dieser Gewöhnung rauskommen mäßig.
Und das Spannende ist dann jetzt, wenn ich, oder?
Ja, unterbreche ich mich gerne.
Dass dann das ganz oft passiert, dass dann wir uns irgendwie, wir wollen es dann beide auch so und dann klappt es aber nicht. Und dann ist es noch viel beschissener.
Wird, ne?
Und dann finden wir, das ist jetzt gar kein Tipp, aber wir finden dann einfach in einer Situation, in der wir normalerweise nicht intim werden würden, so einfach, man begegnet sich irgendwie in der Küche, Johanna kocht und ich umarme sie von hinten und dann ist man sich irgendwie schon nah und merkt dann so, irgendwie ist das voll schön gerade.
Ah, es könnte
und
man dann, weiterleiten.
Genau, also unsere, ich glaube, wie wir das oft durchbrechen, ist, dass wir uns einfach die Chance geben, in unerwarteten Momenten wieder zueinander zu finden. Das ist, also gerade diese kleinen Momente, wo man dann einfach Körperkontakt vielleicht auch sucht und das dann weiterführen kann. Oder der eine geht duschen, dann sagst du halt, hey, ich komm mit. Und dann guckst du halt, wo es hingeht.
Also,
und wer nicht, dann auch nicht. Aber dann baut man wieder so ein Stück weit die Intimität halt auf und kann von da weiter leichter weitergehen.
Mhm. Ja, ich glaube, du hast auch eben das so erwähnt, dieses das Schlafzimmer als Raum hat ja irgendwie auch so, ist schön, aber es hat auch so diesen Druckmoment, ne, dass du halt irgendwie so weißt, ja, okay, es ist voll klar, wenn wir jetzt ins Bett gehen, dann passiert das und das, ich habe aber gerade keine Lust und dann ist das wirklich so eine merkwürdige Stimmung. Deshalb glaube ich, ist das wirklich ein hilfreicher Tipp zu sagen, hey, löst euch vielleicht ein bisschen von diesem Gedanken oder von dem Druck, den das Schlafzimmer auslöst und versucht es lieber in anderen Alltagssituationen zu integrieren, dass es irgendwie sich authentischer anfühlt, weil man es in dem Moment fühlt und nicht, weil wir im Schlafzimmer sind und das jetzt gerade sagt, ihr müsst Sex haben.
Ja, so kurz vorm Schlafen, so dann, oh ja, okay.
Ja, wie so ein Skript halt, so wie so, was irgendwie
immer das
so, genau.
Mhm. Ja. Ich glaube, fühlen ist da auch voll der wichtige Punkt, dass man, wenn man solche kleinen Momente hat, wo man sich vielleicht so ein bisschen nah fühlt oder ein bisschen wohl mit dem anderen fühlt und sich so denkt, jetzt könnte es wohin gehen, dass man dem Gedanken Raum gibt. Weil ich glaube, dass man im Alltag, und das ist bei mir auch ganz krass so, oft das sofort versucht zu unterbinden, weil man hat ja was zu tun, man könnte jetzt auch dies machen, man könnte jetzt auch das machen oder sich so denkt, oh, ob ich mich jetzt darauf einlassen kann, keine Ahnung, und dann komme ich am Ende nicht, weil ich so im Gedanken bin und das einfach mal wegzulassen und sich so diesem Gefühl hinzugeben, dass es, also so, dass es einfach werden könnte und dass man dem so den Druck rausnimmt und irgendwie sich vorstellt, wie schön das sein könnte. Und dadurch, das ist vielleicht auch ein bisschen geschuldet, dass wir schon so lange zusammen sind, dass ich weiß, dass es meistens ein gutes Ende hat. Also so, wir kennen uns sehr gut und wir wissen, wo die Punkte gedrückt werden müssen und im wahrsten Sinne des Wortes.
Gedrückt?
Und, deswegen sich da fallen zu lassen in die Positivität, die das mit sich bringt und nicht die Negativität wie, oh, jetzt eigentlich müsste ich jetzt gerade arbeiten und was ist, wenn jemand anruft und was ist, wenn der Postbote klingelt und was wäre, wenn... So.
Ja, sich drauf einlassen, sich fallen zu lassen, ich glaube. Und ich glaube, genau das fällt aber vielen Leuten halt schwer.
Ja.
Total. So, weil den Alltag auszuklammern, das ist ja auch einfach schwierig teilweise.
Voll. Wie macht ihr das denn?
Wie mache ich das? Ich glaube, für mich ist es schon relativ einfach, den Alltag auszuklammern. Ich kenne das aber auch zum Beispiel von PartnerInnen, dass es für die auch schwierig sein kann. Und ich glaube, was mir dann manchmal in der Kombination geholfen hat, war schon auch wirklich irgendwie auch so zu kommunizieren. So, hey, lass vielleicht mal kurz dein Handy liegen oder so irgendwie. So auch so Situationen zu kreieren, ohne sie zu forcieren. So, ich glaube, das hat mir auf jeden Fall in der Vergangenheit geholfen.
Ich glaube, es ist auch relevant zu wissen, ob der Partner oder die Beziehungsperson eine Person ist, die bei Sex keinen Sex möchte oder die gerade in stressigen Situationen Lust drauf hat, dadurch irgendwie so ein bisschen raus aus diesem Stress zu kommen. Ich glaube, es gibt halt da auch so diese Typen.
Ja.
Und das war für mich so bei meinen letzten Erfahrungen so ein bisschen ein Punkt, den man vorher ganz gut herausstellen sollte, weil das schon so ein bisschen das Sexleben dann so mit begleitet. Und wenn du jetzt mit einer Person zusammen bist, die bei Stress überhaupt nicht funktioniert und einfach nur allein sein sollte, dann, glaube ich, musst du halt wirklich, wie er schon sagt, diesen Moment im Alltag finden, wo alles gerade gut ist, um das irgendwie einzuleiten auf eine authentische Art und Weise. Und ja, das fand ich immer ganz hilfreich, das auch frühzeitig zu besprechen, einfach um so ein bisschen die andere Person besser zu verstehen.
Das ist ein anderer Punkt, aber weil du gerade gesagt hast, dass es einfach, dass du weißt, dass du größtenteils an ein positives Ende kommst, das ist, glaube ich, aber auch ein Punkt, den man vielleicht mal in Frage stellen muss. Jetzt nicht, dass Frauen nicht zum positiven Ende kommen, sondern beide. Also das ist immer, also der Fokus ist ganz arg immer auf penetrativen Sex, der so wunderschön am Ende, beide haben gleichzeitig den Orgasmus und danach und dann, keine Ahnung. Ich glaube, also das ist auch eine Taktik von uns, die wir oft anwenden, dass wenn wir merken, hey, also teilweise kann es ja auch sein, man hat oft Sex, aber irgendwie ist es nicht gut oder keine Ahnung was, dass man dann einfach merkt oder dass man dann, dass wir dann den Weg gehen zu sagen, hey, jetzt trennen wir das Ganze mal. Vielleicht haben wir einfach keinen penetrativen Sex, sondern haben anderen Sex oder jetzt geht's nur um Johanna, jetzt geht's nur um mich. Oder
man küsst sich mal nur lange Zeit, ohne den Druck zu haben, dass es jetzt irgendwo hinführen muss. Hm. Also so, ja. Das ist zum Beispiel was ich auch raten würde, mal so an die Anfänge der Beziehung zu schauen und zu gucken, was hat man denn da gemacht, wieso. Weil ich glaube nicht, dass der Spark weggeht, nur weil man länger zusammen ist, sondern weil man nicht mehr die gleichen Dinge miteinander macht. Also man hat viel weniger, also klar, irgendwie die Verliebtheitsgefühle, die gehen nachweislicher so nach...
Die Hormone.
Ja, die Hormone gehen runter, das schon. Aber so, ich glaube, dass man halt mehr in den Trott fällt, umso länger man zusammen ist und dass daher diese krassen Anziehungsgefühle dann irgendwann weggehen und dass, wenn man dann das Handy mal weglässt und Netflix mal weglässt oder sich mal einfach 5 Minuten in die Augen schaut und oder sich mal einfach nur küsst, um sich zu küssen, ohne dass es irgendwo hinführen muss, dass das ganz, ganz viel Aufregung zurückholt, die davor in der Netflix-Serie irgendwie verloren gegangen ist und ja, mal bewusster wieder sich nahe zu kommen, aber ohne dann, dass es wohin führt. Vielleicht kann man sich sogar zum Ziel setzen, keinen Sex zu haben. Mhm. Und das macht es gerade ein bisschen aufregend. Mhm. Und dann kriegt man Lust und dann sagt man so, ja, sollen wir die Regel vielleicht doch wieder über den Haufen werfen? Ja, ja. Und dann hat man Sex, weil man irgendwie davor nicht die ganze Zeit dachte, oh, das muss jetzt hier hin, das muss
man
jetzt
dahin. Man muss sich ein bisschen austricksen.
Manchmal, ja, manchmal muss man sich selbst austricksen.
Aber solange es funktioniert.
Ja. Ja. Aber ich finde es auch spannend, weil ich... erwischt mich auch manchmal so dabei, dass man dann auch manchmal plötzlich wieder so einen Crush hat auf die eigene Partnerin zum Beispiel, dass man sich dann so denkt,
das habe ich auch.
Oder?
Ich bin gerade voll in der Phase, dass ich so Sebastian angucke und mir so denke, wow, mein Gott, wirklich, es ist ganz
krass. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen muss.
Also es ist wirklich,
das ist der Verlobungsring.
Ja, nee, das ist mein Zyklus, glaube ich auch. Es ist sehr zyklusabhängig. So, solche Sachen zu wissen, ist natürlich auch immer positiv. So, sich kennenzulernen, zu wissen, so in der Phase bin ich mehr kuschelig, in der Phase bin ich mehr
mega relevant,
sexy,
mega
in der Phase habe ich einfach keinen Bock auf Körperkontakt. Mhm, auch sowas zu wissen, wie bei Sebastian ist zum Beispiel, der ist sehr wetterfühlig, wenn es so heiß ist, dann will der halt einfach nicht kuscheln vorm Schlafen und das habe ich ganz lange als Ablehnung gesehen und dadurch ist es dann vielleicht so gewesen, dass wir Sex hatten, aber nicht gekuschelt hatten danach viel und dann dachte ich so, mein Gott, jetzt fühle ich mich voll abgelehnt und solche Dinge über die Jahre, das ist ja auch das Schöne an einer langjährigen Beziehung, dass man so gemeinsam wächst und sich kennenlernt und dann auch irgendwie, ja, auch sexuell sich immer mehr besser kennenlernt.
Ich glaube eben, das ist auch voll schön, dass du jetzt mal so dieses Positive an einer langen Beziehung erzählt hast, vor allem eben in Bezug auf Sex auch. Weil klar, es gibt ja auch viele Unsicherheiten, die man hat. Mit Ablehnung hat man zu kämpfen, mit irgendwelchen anderen Gefühlen, die da irgendwie ein bisschen getriggert werden. Und in langen Beziehungen kann man die ja aufarbeiten und dann wird es ja im besten Case, wird es ja dann besser. Mhm. Ich glaube aber irgendwie in unserer Hookup-Culture ist es ja schon so, dass viele Leute einfach so nach dem nächsten Reiz suchen, nach dem nächsten Abenteuer, nach den nächsten Endorphinen eigentlich. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass ihr so jung zusammengekommen seid, habt ihr bestimmt sowas gehört wie, wollt ihr euch nicht noch ausprobieren? Denkst du nicht, dass du was verpasst? Mhm. Wie geht ihr mit sowas um?
Riesenthema gewesen. Also wir haben es gelöst. Ja, es hat, keine Ahnung, also es hat relativ früh angefangen, dass man kommt zusammen und dann hat man diese Verliebtheitsphase und dann vielleicht gibt es noch ein bisschen Puffer, aber dann redet man schon darüber, hey, wie siehst du denn das? Und Leute um dich rum haben dann irgendwie Dreier und machen dies, machen das und kennen sich oder auch nicht. Und natürlich redet man darüber, wie ist es und nicht. Und da haben wir so ein bisschen einfach unsere Position erstmal kennengelernt, erstmal vorsichtig abgetastet.
War auch nicht immer einfach. Also wir sind schon ein Paar, das sehr brutal ehrlich zueinander ist, wie vorhin schon mit dem Verlobungsring angedeutet, so auch bei solchen Themen. Und wenn man dann sich wirklich öffnet und sagt, hey, was würdest du denn davon halten? Würden wir uns irgendwie sexuell zum Beispiel zusammen ausprobieren mit anderen oder einzeln und so? Und sowas macht natürlich schon Angst. Also wenn man wie ich so ein bisschen mit Verlustangst ein Thema hat und auch mit so ängstlichem Bindungsstil, dann treibt es einen so ein bisschen mehr in die Angst, auch wenn man vielleicht selber auch solche Gedanken hat, aber die nicht so gern zulassen will. Und dann haben wir aber immer wieder offen drüber geredet und auch mal so Szenarien durchgespielt, wie wäre das für uns. Und ja, irgendwie sind wir dann dazu gekommen, weil wir so offen waren, haben wir uns dann irgendwann ganz bewusst irgendwie, viel bewusster als vielleicht am Anfang unserer Beziehung, für die Monogamie und dieses Commitment so und uns beide mehr entschieden. Mhm. So richtig aus so ganz viel Reflexion heraus.
Ich glaube, am Ende war es einfach die Zeit, also die wir, wenn ihr euch überlegt, dass wir das mit 18 angefangen haben, dieses Thema, und jetzt 26 sind, dann war das irgendwie so 6 Jahre oder so. Jetzt nicht dauerpräsent, aber immer wieder hat man mal drüber geredet.
Einmal mal von dir, mal von mir.
Und ich glaube, dass am Ende, also Reize sind da, das ist immer so, aber dass es einfach jetzt so, die Zeit ist einfach vorbeigegangen, ohne dass wir was, also das, was passiert ist. Die Zeit wäre gewesen, wo wir uns ausprobiert hätten, wobei ich das nicht an Alter knüpfen würde, sondern eben an die Länge von der Beziehung. Und dass jetzt wir...
Irgendwie haben wir nicht mehr das Bedürfnis.
Ja, das ist ganz komisch, aber es ist einfach vorbeigegangen.
Ja, ja. Und ich sag,
das ist jetzt gar kein Tipp, ne?
Ja, und also ich glaube auch nicht, dass es für immer, also du sagst so, wir haben die Lösung gefunden, aber...
Nee, ich habe gesagt, wir haben es für uns gelöst, ja, aber vielleicht nur zeitweise.
Ja, weiß ich ja nicht. Also was die Zukunft bringt, kann man ja nie wissen. Mhm. Und ich würde sagen, der größte Tipp bei sowas ist, offen darüber zu reden und offen zu bleiben dazu und nicht zu arg das als Ablehnung zu sehen, weil ich denke mir, man will sein Leben miteinander verbringen. Das ist irgendwie ja das, warum man so eine Beziehung führt. Und das ist unglaublich viel wert. Und das will man ja auch nicht mit jeder dahergelaufenen Person. Mhm. Und sich darauf ein bisschen zu konzentrieren. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, gerade den Bogen zu deiner Frage zu finden wegen der Hookup-Culture, dass man so nach rechts und links guckt. Ich weiß nicht, wie.
Ich glaube halt, manchmal ist auch so der Gedanke daran der größte Reiz.
Mm. Ja.
Wisst ihr, zum Beispiel, wir haben das doch auch mal in der einen Episode gesagt mit Luca und Sarah, dass zum Beispiel für mich, als ich Single war, in meiner Single-Hochphase, ich fand's das Aufregendste war für mich dann tatsächlich wirklich was, irgendjemanden zu küssen oder teilweise nur das Flirten, aber die Person dann mit nach Hause zu nehmen, hatte ich schon gar keinen Bock drauf. So, es ist alles so irgendwie auch awkward. Dann, bis man sich ausgezogen hat. Und dann hat man da so mittelmäßigen Sex, der eigentlich einfach nur Kacke ist am Ende. Manchmal ist ja wirklich nur dieser Gedanke daran der Reiz. Mhm. Und ich sehe das auch in Beziehungen um mich rum. Die sprechen da viel drüber, aber am Ende macht niemand was, weil es einfach so ist, irgendwie finde ich es gerade reizvoll, aber vielleicht auch, weil es so suggeriert wird, dass es so reizvoll ist. Aber
also was Verbotenes ist in Anführungsstrichen.
Ja, genau, es ist was Verbotenes. Ja. Und also mir wurde auch oft gesagt, du musst mal einen One-Night-Stand gehabt haben. Und dann du, und voll. Ich hatte das und also ich fand es schrecklich.
Ja, das
also hätte ich nicht gebraucht. So,
ja, ich glaube, gerade als Frau ist das auch was, wo man echt nichts auf die Kosten kommt.
Oder als Mann, der sich dafür interessiert, wie es der Frau geht.
Ja, das ist sehr schwierig wahrscheinlich, wenn man gar keine Connection zueinander hat.
Ja.
Und da würde ich schon sagen, wie du vorhin gesagt hast, dass für uns halt immer dann Ehrlichkeit war wichtig, und als man es dann ausgesprochen hat, und wir sagen uns immer noch regelmäßig, boah, guck mal, die Person da hinten, die ist ja so attraktiv oder so.
Und verletzt euch das gegenseitig?
Gar nicht.
Und hat es aber euch mal verletzt?
Ja, also ich würde es anders sagen. Also ich würde es nicht so absolut sagen, sondern, also wir sagen das einander, und das ist jetzt, es gibt Leute, die ganz eng bei uns sind, also unsere Freundin dann teilweise auch, da ist so, wenn man dann sieht, okay, die verstehen sich auch so gut, dann ist so ein bisschen, dass man denkt, was, also eifersuchtmäßig.
Echt?
Ja, schon.
Bist du eifersüchtig manchmal so?
Ja, klar.
Ja?
Manchmal schon. Also
du sagst es,
aber du sagst es ja auch selten über unsere Freunde. Das sind dann, wenn dann so...
Jetzt komm,
das sind dann, wenn dann so Personen des öffentlichen Lebens oder Personen, die man mal im Urlaub...
Unerreichbare so ein bisschen.
Ein bisschen, genau.
Aber auf der Straße oder so.
Jetzt kann ich den Bogen nicht mehr, aber irgendwie ist es für uns einmal in Ordnung, uns das zu sagen, dann ist es auch irgendwie ein Stück weit, wir sind sehr liberal mit diesem Gedanken, dass wir sagen, hey, man kann auch mit anderen flirten, also aber da will ich zum Beispiel nicht dabei sein, wenn Johanna mit irgendeinem Barkeeper Der
Zwinkern-Austausch.
Ja, da muss ich jetzt nicht dabei sein. So, ist fein, wenn du das machst. So.
Ich auch ein bisschen aber, hier zu flirten.
Genau.
Appetit holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Ah, ich glaube, so heißt das.
Guter Spruch, ja.
Ja. Solange es halt nicht respektlos ist.
Ja. Nee, aber manchmal, ja. Ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, dass wir, und da wollte ich dann auch den Bogen schließen sozusagen, dass wir darüber lange geredet haben, dass wir auch immer noch uns sagen können, wenn wir andere Menschen attraktiv finden, aber dass uns das, diese ganzen Vorteile, die wir durch unsere ganz krasse Verbindung, die wir zueinander haben und diese langjährige Beziehung, die wir uns aufgebaut haben, dass das im Vordergrund, dass das immer mehr Gewicht hatte für uns. Für andere vielleicht nicht und die hätten sich dann getrennt, um irgendwie One-Night-Stands zu haben. Aber für uns ist dann irgendwie immer die Schlussfolgerung gewesen, boah, du bist der wichtigste Mensch für mich in meinem Leben und ich würde dich niemals verlieren wollen. Und ich habe so, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, ja. Wir haben so viele Ups und Downs schon erlebt und das wiegt einfach mehr, als irgendwie sexuell sich auszuprobieren. Auch wenn ich es sehr cool finde, wenn Leute beides unter einen Hut bekommen. also offene Beziehungen finde ich sehr, also ich habe Respekt, aber wir sind aktuell unglaublich glücklich mit unserer monogamen Beziehung. Habt ihr schon mal eine offene Beziehung gehabt?
Nee, also ich habe mal einen kleinen Einblick in eine polygame Beziehung gehabt, beziehungsweise eine polyamore Beziehung. Und muss sagen, das ist leider nichts für mich. Ich bin auch wirklich 100% monogam. Einfach weil, also ich finde, eine Beziehung an sich ist ja schon super viel Arbeit. Und eine offene Beziehung oder eine polyamore Beziehung ist einfach ja noch viel mehr Arbeit. Und ich will so viel Arbeit wie nötig und möglich natürlich in meiner Beziehung stecken. Und das ist auch selbstverständlich für mich. Aber ich habe auch noch andere Themen in meinem Leben, wisst ihr so. Und ich finde manchmal, und das ist vielleicht auch ein Vorurteil oder das ist vielleicht auch deswegen, weil ich so von den Menschen mitbekomme, die eine offene Beziehung haben. Entweder ist es halt so, die kommunizieren halt nicht und es ist halt einfach so ein bisschen so, bevor man sich trennt, macht man halt nochmal kurz eine offene Beziehung so. Oder diese Menschen sind durch und durch, der ganze Alltag, der ganze soziale Kreis hat nur was mit der Beziehung zu tun. Und ich habe halt auch noch Freunde. So, und ich habe auch noch Hobbys und ich habe auch noch die Zeit, die ich mit mir selber verbringen möchte. Und deswegen ist es für mich einfach kein Thema und Gott sei Dank in meiner Beziehung auch sehen wir das beide so. Wie ist es bei dir?
Ich habe gerade nachgedacht, ich habe halt kein Positivbeispiel von offenen Beziehungen in meinem Freundeskreis. Same. Mein bester Freund hatte das eine Zeit lang mit seiner Ex-Freundin.
Ex-Freundin. Genau, deshalb tatsächlich.
Und die haben die Beziehung halt geöffnet, weil er sich nicht gesehen gefühlt hat und er nicht das Gefühl gehabt hat, genug Aufmerksamkeit zu bekommen.
Okay.
Und ich glaube, man muss wirklich, es muss halt wirklich, es klingt so blöd, aber es muss halt so eine ideale Voraussetzung sein, dass die Beziehung so krass funktioniert, dass man sie öffnet, weil man andere Erfahrungen machen möchte und nicht, weil man damit etwas kompensieren möchte. Und das sagt sich so leicht, aber ich glaube, es muss so viel stimmen in der Hauptbeziehung, dass man das wirklich auch das zum Funktionieren bringen kann. Und das habe ich bis jetzt nicht gesehen bei mir im Freundeskreis. Ich kann es mir auch nicht vorstellen für mich persönlich. Ich finde es spannend, wenn Leute das hinbekommen. Ich glaube, da gehört so viel Kommunikation dazu und auch so viel ähnliche Kommunikation, so viel Verständnis füreinander und auch so sehr viel sich selbst zurückzunehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass schon Eifersucht nicht so leicht zu kontrollieren ist. Es wird irgendwo immer so ein bisschen aufkommen, so dieses Gefühl von, bin ich vielleicht nicht gut genug, macht sie eher das deshalb mit einer anderen Person. Und das alles wirklich kommunikativ zu lösen, ist für mich krass, eine krasse Vorstellung. Aber ich finde es cool, wenn Leute das für sich gefunden haben und damit glücklich sind. Ich sehe das nicht für mich.
Ja, wir haben uns versucht reinzuversetzen und haben dann auch irgendwie für uns gesagt, nee, das ist es nicht.
Ja, also, aber wir waren auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wenn, und das fand ich gerade einen guten Punkt von dir, dass du gesagt hast, wenn, dann muss alles stimmen. Also du darfst nicht was woanders suchen, weil dann bist du eigentlich schon, hast du eigentlich schon das Fundament so ein bisschen eingerissen und der Rest fällt dann hinterher. Das war so ein bisschen für uns.
Ja, muss viel stimmen, damit man das auch noch hinbekommt, glaube ich. Ich glaube, viele verurteilen Leute, die in offenen Beziehungen sind, aber wenn die wirklich funktioniert, dann würde ich eher sagen, super, dass die Beziehung unglaublich stark ist, die dann, also diese Main-Beziehung, also da muss man schon ein sehr krasses Team sein und sehr gut in der Kommunikation, wie du auch schon gesagt hast.
Würde dir denn sagen, das ist ein richtiger Reiz, um eine Beziehung, also so Sexflirten in einer langjährigen Beziehung wieder aufzulösen, jemand anderes reinzuholen?
Ich glaube, ehrlich gesagt...
Du hast gerade gesagt, die trennen sich dann eher, gell?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn du anfängst, es woanders zu suchen, dann ist das Ding schon
ist weg.
Mülleimer irgendwie. Weil, also gerade auch zum Beispiel das Beispiel, was du gerade genannt hast, Jenny, mit deinem besten Freund, der sich nicht gesehen hat, gesehen gefühlt hat, dann fehlt da ja schon was in der Beziehung. Und dann muss man es doch eigentlich in der Beziehung wiederfinden und nicht woanders.
Und jetzt für deine Freundin, von der du vorhin erzählt hast, die bei der eigentlich alles super ist, nur die haben irgendwie ein Problem damit, Sex zu haben? Weil da wäre ja eigentlich, vielleicht wäre es dafür ja was? Oder glaubst du, das würde auch nicht funktionieren?
Ja, ich glaube, also kann ich jetzt nicht für sie sprechen. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, weil ich glaube auch, dass wenn sich dann da schon zum Beispiel so viel Druck aufbaut, dann ist es ja vielleicht auch schnell mal so, also dann fällt es schon auch viel leichter, das wieder auf sich zu projizieren. Weißt du? So.
Ich glaube, dass das, also ich bei uns ist es jetzt nicht so, ich glaube, dass da total wichtig ist, dass man eine Beziehungsperson hat, zu der man halt ehrlich sein kann und seine Bedürfnisse äußern. Und irgendwie setzen wir das gerade so ein bisschen voraus, dass man jemanden hat, mit dem man ganz sich hinsetzen kann, erstens mal überhaupt sagen kann, was das Problem ist. So, also wir haben gerade echt wenig Sex oder ich würde mir wünschen, dass es mehr ist. Wie können wir das hinkriegen? Ich meine, das ist ja alles schon so, für manche ist das Traumwelt, dass man sich so hinsetzen kann mit der Beziehungsperson.
Gerade bei dem
sein
Thema.
Kann. Ja, weil das auch so ein so sensibles Thema ist, auch bei uns. Wir haben in der Vergangenheit auch schon öfter, vor allem wenn es so eine Situation ist, wie Sebastian beschreibt, dass wir zum Beispiel frustriert sind für, also und so denken wir, jetzt wäre es mal wieder schön, Sex zu haben und dann ist es kein schönes Erlebnis, sondern man ist nicht so auf einer Wellenlänge und ist dann irgendwann so, ah nee, dann lass doch lassen. Und wenn man dann anfängt, in diesem vulnerablen Moment darüber zu reden, was gerade schief läuft, wenn man gerade nackt neben, am besten noch nackt nebeneinander liegt und gerade das nicht geklappt hat, dann ist Hopfen und Malz verloren. Das ist so ein intimes und sensibles Thema. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es, glaube ich, schon auch Leute gibt, die vielleicht irgendwelche Kinks oder irgendwelche Bedürfnisse haben und das offen kommunizieren und das für den anderen halt nichts ist. Und ich glaube, das stelle ich mir schwierig vor, wo holt man sich das dann? Oder auch, was wir jetzt auch nicht besprochen haben bisher, ist so, was ist, wenn da unglaublich unterschiedliche Erwartungen von der Häufigkeit des Sexes ist? Also wenn man sich hinsetzt und sagt, ich hätte gern mehr und die andere Person sagt, nee, ich will aber nicht mehr. Also ich will einfach nur einmal im Monat zum Beispiel Sex haben, das reicht mir. Was macht man dann?
Sich trennen oder Kompromisse eingehen.
Ich glaube auch Kompromisse irgendwie.
Also entweder sagt man, okay, der Rest der Beziehung gibt mir so viel, dass ich mit diesem Punkt leben kann und dann muss es aber auch so sein, dass man so ein bisschen seine Frustration, also nicht unter Kontrolle bekommt, aber man muss einen Weg finden, damit umzugehen, wenn man sich aktiv entschließt, in dieser Situation zu bleiben. Oder man muss halt ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir sind so weit voneinander entfernt, wir finden keinen Kompromiss, weil der wäre, du würdest mehr Sex haben, als du willst und ich würde immer noch weniger Sex haben, als ich möchte, dann glaube ich, kann es halt manchmal irgendwie nur zu so einer Trennung führen, was irgendwie traurig ist, aber auf der anderen Seite auch wahrscheinlich fair für beide Parteien, denn letztendlich wären sie vielleicht mit dem Kompromiss beide unzufrieden oder unglücklich und das ist irgendwie keine schöne Vorstellung für eine Beziehung.
Es ist jetzt keine Lösung dafür, aber ich glaube, ein wirklich wichtiges Thema dabei ist, dass man auch Selbstbefriedigung enttabuisiert. Weil wenn Ideen von Sexhäufigkeit so weit auseinandergehen, dann, ja, also vielleicht gibt es einen Weg, wie du das kombinieren kannst, dass du mal was alleine machst und mal was zusammen machst.
Ja, finde ich auch einen guten Punkt. Was mich auch noch interessieren würde, wir haben es gerade schon die ganze Zeit so ein bisschen angeschnitten, so die Kommunikation so. Also welchen Moment wähle ich für so eine Kommunikation? Sagen wir mal, wir haben jetzt hier ein Paar und die eine Partei findet, ja, die haben zu wenig Sex und oder ist vielleicht auch schon ein bisschen frustriert, weil es schon ein bisschen länger her ist. Wie spricht man es denn am besten an und in welchen Momenten? Weil das ist halt wirklich so ein sensibles Thema, so emotional aufgeladen, weil es ja auch viel mit Performance-Druck zu tun hat. So, dann ist man gleich in dieser
so sehr defensiv, weil man auch so, weil das auch so dieses ultimative Ding ist von wegen, fuck, ich versage, wenn du nicht befriedigt bist. Ja. Genau. Oder es wird ja auch immer gesagt, wenn der Sex nicht stimmt, dann stimmt die Beziehung nicht.
Ja.
Und es ist super also viel so viel drauf. Druck schon alleine auf diesem Gespräch, dass dieses Gespräch ja eigentlich schon
total
sehr schnell schief gehen kann. Ja.
So. Ich glaube, Johanna hat da eben schon den richtigen Punkt gesagt, nicht in einer vulnerablen Intimsituation. Ja, also so das Bett, was auch immer jetzt so, das Bett ist a safe space und da spricht man das nicht an, ist so irgendwie meine Regel. Also nicht, wenn du dich gerade schlecht fühlst oder wenn gerade irgendwie der Vibe nicht passt oder wenn man wirklich in einer sehr verletzlichen Situation ist, würde ich sagen, muss man sich leider zurückhalten und das hast du ja gerade schon sehr gut gesagt.
Ich würde sagen, das gilt für alle schwierigen Gespräche. Man sollte ihnen zwar nicht aus dem Weg gehen, aber eine Situation wählen, auch wenn es manchmal vielleicht wehtut, wo man gerade sehr harmonisch ist und sehr verbunden. Man denkt sich dann, glaube ich, oft, ja, aber jetzt will ich das nicht durchbrechen. Aber man sollte lieber so eine Situation wählen, als wenn man eh gerade im Clinch ist oder eh gerade zickig drauf.
Stimmt.
Und dann will ich also und dazu dann andockend, wenn man dann mal drüber geredet hat und egal wie das Gespräch, nicht egal wie das Gespräch ausgegangen ist, aber auch wenn es vielleicht ein unangenehmes Gespräch war, nicht zu oft darüber zu reden. Also weil ich glaube, wenn man es dann nur noch ausdiskutiert, anstatt in sich reinzufühlen, dann wird der Druck auch immer höher. Und dann würde ich also so, was wir dann so machen, entweder unterbewusst oder wir sprechen darüber, ist halt wie vorhin so gesagt, so diese Alltagsmomente, suchen, so kleine Neckigkeiten im Alltag, einfach wieder sich, also manchmal muss ich mich dran erinnern, wieder mehr sexuelle Gedanken auch zuzulassen, mich da mehr reinfallen zu lassen, vielleicht eine Romantasy zu lesen, wo es so ein bisschen spicy wird und und solche Dinge mehr einzuladen und auch bei dir eben mehr reinzufühlen und auch mal einfach anstatt zu sagen, hey, wir hatten schon ewig keinen Sex mehr, vielleicht einfach mal anfangen zu küssen, anfangen sich nahe zu kommen und zu gucken, vielleicht kommt ja der Vibe
auf. Es fängt
auch
morgens an, du wachst oder wir wachen auf und dann denkst du vielleicht daran und dann haust du beim Zähneputzen, gibst einen Klapser irgendwo. Und dann danach kommt eine Berührung an die Schulter und dann vielleicht ein Streicheln übers Gesicht und dann hast du schon so so ein bisschen das. Also ich glaube, das ist super wichtig. Nochmal zur Kommunikation ist, glaube ich, also es kostet richtig viel, aber im Streit würde ich das absolut nicht. Also wenn so von wegen, jemand wirft dir was vor und dann sagst du, ja, aber, also dann kommst du überhaupt gar nicht zur Lösung, das ist ganz klar.
Ja. Genau. Ja, oder so on top. Dann, außerdem haben wir nie Sex.
Alles scheiße gerade.
Ja. Also da würde ich dir voll zustimmen, dass man überhaupt nur zum Erfolg kommen kann, wenn es eine unbeladene Situation ist, im besten Fall auch positiv. Und dass man dann aber auch so das Ganze ein bisschen einleitet. Also das ist bei uns, sind die Gespräche so viel erfolgreicher, wenn du anfängst mit, hey, das wird also ich will ein unangenehmes Thema ansprechen. Und
bist du dafür gerade ready?
Genau, lassen und vielleicht auch so von wegen, ich würde mir echt wünschen, dass wir da zusammen einfach ehrlich drüber sind und uns vielleicht nicht direkt verletzt fühlen, sondern das mal ohne direkt eingeschnappt oder was auch immer zu sein, dass wir das mal so besprechen. Und dann kann man halt sich, also dann hört man den anderen auch überhaupt erst, anstatt direkt in seinen Tunnel zu kommen mit, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Versagensdruck. Das ist ja sofort, sobald Sex kommt und
Mauer.
Was nicht super ist, so zack, Rollladen dicht und niemand zu Hause. Und das halt so ein bisschen davor vielleicht hier mal ein Fenster aufzumachen und danach irgendwie den Schornstein als Notweg irgendwie, weißt, also dass man das ein bisschen vorbereitet.
Ja, ja. Was haltet ihr denn davon, so sich zum Sex zu verabreden, richtig?
Ich glaube, es kommt so voll auf die Situation an. Ich verstehe das, dass das PaartherapeutInnen vorschlagen. Ich verstehe das vor allem in Situationen, wo wirklich beide zum Beispiel einen super stressigen Alltag haben und wenn zum Beispiel Kinder noch on top kommen.
Ja, ja.
Ich glaube, da verstehe ich das 100%. Ich glaube aber in Situationen, wo es schon länger nicht stattgefunden hat und sich schon so viel Druck aufgebaut hat, das wird nicht funktionieren. Da wird man sich treffen und sitzen und sagen, ja, ich habe keine Lust, weil es ist noch mehr Druck dazugekommen. Deswegen, ich glaube, es hat viel mit der Gesamtsituation so zu tun.
Ja, kann ich wirklich nur zustimmen. Ich glaube, je länger man keinen Sex hatte, desto komplizierter wird auch so ein Sexdate. Ich glaube aber, gerade in einer langen Beziehung muss man wirklich bewusst diese Momente im Alltag für sich als Paar suchen. Und das kann jetzt Sex sein, das kann aber auch jedes andere Thema sein. Ich glaube, man mit der Zeit und auch mit mehr Alltagsthemen muss man sich wirklich ein bisschen mehr bemühen, dass die Beziehung auch läuft in unterschiedlichen Ebenen. Wirklich nicht nur solche Sexthemen, sondern einfach auch sich nah zu sein, der anderen Person zuzuhören und das irgendwie so wahrzunehmen, okay, was bewegt die jetzt gerade? Und Sexdate klingt halt immer irgendwie so gewollt, aber ich glaube, solche Treffen können durchaus helfen, dass man sich bewusst mal aus dem Alltag rausnimmt und auch diesen Stress hinter sich lässt. Egal, was für Themen man gerade hat, Arbeit, Freundinnenkreis, keine Ahnung, dass man da irgendwie auch noch weiß, hey, wir sind auch ein Paar und das wird komplizierter, wenn man Kinder hat, einfach weil man dann Eltern ist und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass man zum einen noch ein Paar ist und zum einen aber auch noch eine Einzelperson, die auch noch irgendwo Raum braucht und
Macht ihr das? Nee.
Nee, aber wie du vorhin gesagt hast, es ist nie so ein verabredetes Sexdate von beiden Seiten, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal wir einzeln uns vornehmen, ohne das dem anderen zu sagen, heute möchte ich Sex haben oder morgen oder sowas und dass man dann das schon so ein bisschen forcierter, also schon natürlich alles mit Consent, aber so, dass man wie gesagt sowas sagt wie, ja, dann komme ich mal mit unter die Dusche und dann mal guckt, was sagt der andere, wie verhält sich der andere oder was ich gerne mache ist, einfach mich nackt ins Bett legen. Halt, so, und einfach so ein bisschen.
Der nackte Mann.
Ja, genau. Und dann halt so gucken, wie reagiert er, wenn er jetzt wirklich gar nicht mich anguckt und so, dann bin ich auch so, okay, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Tag dafür, aber wenn dann direkt so ein sexy Blick kommt, dann bin ich so, ja, okay, es hat funktioniert. Ich komme, also so, dass man so, das machen wir so ein bisschen, glaube ich, uns einzeln vornehmen, dass wir heute ein Sexdate haben wollen, aber ohne es dem anderen so ein bisschen zu sagen.
Ja, ich glaube, es ist gar nicht schlecht.
Ja.
Ja. Ja, und dann auch so das Vorspiel schon so anzufangen, so
über den Tag.
Über den Tag, ja.
Aber es heißt ja, dass ihr da sehr synchron seid und so irgendwie so vom Gefühl her eine ähnliche Timeline habt. Okay, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen länger her, lass uns das machen.
Ja. Mhm.
Aber es zeigt ja auch, dass ihr da einfach sehr gut dynamisch funktioniert.
Ja.
Ich wollte noch dazu sagen, Sexdate ist ja nicht Sexdate. Also wenn es jetzt so ein Ereignis im Kalender ist mit einem dicken roten X, dann hat da auch keiner Bock drauf.
Ja.
Aber wenn es so was ist, wo, also und das will ich noch vorstellen, also ich kann mir gar nicht, ich kann die Situation mit Kindern einfach nicht bewerten. Ich kann darüber, ich weiß nicht, das ist so viel schwieriger, auch wenn das jetzt bestimmt auch blöd ist für die, die Kinder haben, die das jetzt hören. Aber riesen Respekt für alle Intimität, die da geht, weil das ist sicher nicht leicht. Aber sich dann halt dieses dicke rote X zu was zu machen, wo so ganz viele kleine Xe schon so ein bisschen die Lust drauf machen, dass es so ist, hey, jetzt haben wir endlich die Zeit dafür. Also so ist es wahrscheinlich auch von den Therapeutinnen dann gemeint, weil niemand kann so sagen.
Lust drauf machen, anstatt noch mehr Druck aufzubauen.
So als Highlight eher, so als, hey, jetzt haben wir Zeit für uns und nicht so,
positiv.
So, wir müssen jetzt.
Wobei das natürlich auch viel leichter gesagt ist.
Und das ist so was, was voll von dem kommt, was du vorhin gesagt hast, diese verschiedene Intimität. Ich glaube, dass viele Paare erst merken, dass irgendwas falsch läuft in der Beziehung, wenn sie auf die körperliche Intimität schauen und auf Sex.
Ganz wichtig.
Und dass, dass sie dann auch versuchen, da anzusetzen und einfach nur zum Beispiel sich ein Sexdate machen, aber sie sind ja gar nicht in der Verbundenheit. Wie soll man denn Lust haben, sich nahe zu kommen, wenn man sich emotional überhaupt gar nicht nahe ist? Und da halt mal zu gucken, kann es vielleicht sein, dass wir auch emotional überhaupt keine Intimität austauschen in den letzten Wochen oder Monaten und dass wir vielleicht uns darum mal kümmern sollten und uns irgendwie, ja, was weiß ich, auch wenn es irgendeinen Paar-Adventskalender ist, das machen wir auch gerne so mit so Intimitätsübungen irgendwie, dass man sich einfach wirklich mal bewusst hinsetzt und sich in die Augen schaut für einen ganzen Song oder sich ein Lied aussucht und gemeinsam dazu abdanced. Und es gibt einfach so schöne Übungen, die am Anfang vielleicht ein bisschen cringe sind und vielleicht ein bisschen komisch, aber dann merkt man so, hey, ich mag dich richtig gerne und ich finde dich so cool irgendwie und jetzt will ich dir auch doch körperlich auch nah sein.
Ja,
und dass man so da ansetzt, weil ich glaube, sonst ist es ein bisschen von hinten aufrollen, das Feld. So, wenn man beim Körperlichen anfängt und das Emotionale rausnimmt, weil genau um diese Synchronität in der Lust und so zu bekommen und dass beide dann Bock haben und auch auf diese Anspielungen im Alltag eingehen, da muss ja auch irgendwo eine Verbundenheit da sein, sonst geht es ja gar nicht.
Ich glaube, es ist auch genau das, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem sich so dran zurückzuerinnern, wie es am Anfang war. Weil oft ist es in Beziehungen ja dann auch so, man spricht nicht mal miteinander, man hat auch keine Date Night mehr. So, man ist das, was man als besonderes Erlebnis nimmt in der Woche, macht man dann vielleicht auch mit den FreundInnen, weil man ja eh schon jeden Tag sich sieht, wenn man zusammen wohnt zum Beispiel. Und dass man zum Beispiel dann vielleicht auch sowas setzt wie, einmal in der Woche haben wir aber eine Date Night und jeder... Ja. Jede Woche wechselt man sich ab und die eine Person plant es dann. Sowas zum Beispiel fände ich auch ganz cute. Und ich glaube, das kann auch schon wieder so, vielleicht macht man es dann sogar so, dass man, sagen wir mal, man geht essen, dass man sich beim Restaurant trifft. So,
ja,
und nicht,
ja, so als würde ja, man, cool.
Genau, und sich nicht so irgendwie zu Hause auch noch so, ach,
Bill und Claire.
Ja, genau, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So nicht dieses dann auch noch, hey, Schatz, welche Schuhe findest du besser? Dann sagt er oder sie, ja, die grünen, dann sagt jemand, ja, aber warum nicht die gelben? Und dann ist man schon wieder abgefuckt.
Ja, genau,
ist man schon wieder so abgefuckt und dann kommt, immer kannst du dich nicht entscheiden.
Wow.
Immer.
Sondern
dass man vielleicht einfach mal solche Sachen einfach komplett ausschließt und sagt, hey, nach der Arbeit, so, ich schicke meiner Freundin, was weiß ich, Restaurant XYZ und sag, treff mich da um 18 Uhr.
Da ist man doch auch schon direkt so ein bisschen so aufgeregt.
Ja,
und denkst, hey. Ich bin da nach 9 Jahren, sind wir da immer noch aufgeregt. Und manchmal können es auch die kleinen Sachen sein, so wie, ich habe eine Überraschung, morgen um 20 Uhr sei ready und dann geht man vielleicht nur ein Spaghetti-Eis essen, so, aber irgendwie ist es trotzdem besonderer, weil man sich irgendwie so drauf freut.
Das war bei uns so weit, dass Johanna gemeint hat, ihr kennt ja die 4 Love Languages, oder? Dass Johanna,
5.
5, Entschuldigung. deswegen hat sie das Buch geschrieben und nicht ich. Aber genau, die 5, dass sie so weit war zu sagen, es gibt eine 6. für sie, nämlich Überraschungen. Weil es wirklich schön ist, vom anderen so gezeigt zu bekommen, hey, du bist mir so wichtig, dass ich mir was überlege und wir machen jetzt was Tolles.
Ja, ich denke richtig an dich.
Ja, und ich glaube, das kann man in jede Love Language so ein bisschen reinmachen. Also so die Überraschungen in jeder Love Language. Also
es kann eine Massage sein, es kann eine Zeit, die man zusammen verbringt, sein.
Es kann ein Blumenstrauß sein, aber alles so als Überraschung ist schöner, als wenn das Geschenk nur am Geburtstag kommt. Das Date nur irgendwie am Samstag, jeden Samstag und so, dass es alles so abgemacht ist. Und wenn alles so ein bisschen mit so einer kleinen Überraschung kommt, dann, das ist gerade diese Aufregung, die so eine langjährige Beziehung, glaube ich, braucht.
Aber die Voraussetzung ist halt, dass beide Parteien das wollen, ne? Also ich glaube, so beide PartnerInnen müssen wirklich dahinterher sein, dass sie irgendwie der Beziehung so viel Arbeit entgegenbringen. Und das klingt irgendwie immer erst so, oh mein Gott, das ist ja voll anstrengend. Aber ich glaube halt, sonst funktioniert es halt einfach nicht. Ne?
Ich glaube, es gibt viele Beziehungskonzepte. Wir haben ganz klar ein Beziehungskonzept, das viel Aufwand braucht von beiden Beziehungspartnern. Deswegen würde ich aus unserer Perspektive sagen, wenn das meine Partnerin nicht machen würde, dann wäre es nicht die Richtige. Also ich glaube, für das, was ich von Beziehung verstehe, so wie ich mir eine Beziehung wünsche, geht es nur so. Aber ich will das nicht. Also genau, es kann auch anders sein. Also es gibt so viel verschiedene Menschen an verschiedenen Punkten, dass ich das nicht absolut, aber ich glaube,
Ich glaube auch, es kommt auch darauf an, welcher Stellenwert, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber welcher Stellenwert hat die Beziehung für dich so? Und wie viel Raum darf diese Beziehung im Alltag auch einnehmen?
Ja.
Manche Personen sind ja viel glücklicher damit, dass sie selbst mit Kindern teilweise nicht zusammenwohnen. Oder eben, ich habe letztens so einen Artikel gelesen über so ein Paar, die leben, also das eine Gebäude ist praktisch so rechts und im hinteren Gebäude links wohnt die Partnerin. Und es ist halt super für die, weil die brauchen einfach viel mehr Raum für sich. Die wollen nicht, dass die Beziehung so sehr viel Raum einnimmt und das Leben so sehr ausfüllt. Und es ist ja auch völlig fein.
Ist fein.
Aber
absolut,
dann muss es halt matchen.
Ja,
also
genau.
Also
das ist
so
halt
gelöst,
wichtig.
Genau, ne, dass das man weiß, halt das sind unsere Absichten und die matchen oder halt nicht.
Und wenn es halt nicht matcht, dann
Ja, muss man sich entscheiden, ob, ja, das, ob das gut ist. Ja. Ich habe da auch im Buch drüber geschrieben, ich habe ja ein Buch geschrieben, Wie liebst du denn? Unsere Beziehungsreise mit Streit, Angst, Alltag und ganz viel Verbundenheit.
Sex steht nicht drauf, nee, aber ich glaube ein bisschen drin.
Ja, tatsächlich geht es ein ganzes Kapitel um, das heißt, viele Wege führen zum Spark und geht wirklich ein Kapitel darum, so unsere oder meine Tipps, wie man so ein bisschen den Spark wiederfindet und auch so davor so ein bisschen eine Geschichte dazu, wie wir auch den teilweise verlieren. Also das Buch ist ja sehr realistisch und auch da erzähle ich in einem Kapitel davon, dass wir mal wieder auseinandergezogen sind, nachdem wir schon mal zusammen gewohnt haben. Mhm. Und das ist schon was, was im Umkreis aber sehr verurteilt wurde und was auch auf Social Media immer wieder stark angegangen wird. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass wir jetzt noch zu dem Punkt gekommen sind, auch beim Thema Sex, dass eben nichts normal und nichts irgendwie Gesellschaft, also die Gesellschaft sagt immer, das ist normal und das ist nicht normal, aber im Endeffekt muss jedes Paar und jede Beziehung für sich wissen, wo stehe ich, wo wollen wir hin und dass man dann auch viel weniger Druck hat und dass, ja, dass es nichts gibt, was nicht in Ordnung ist und was in Ordnung ist sozusagen, auch beim Thema Sex und dass wenn man sich hinsetzt und sagt, nee, wir haben jetzt vielleicht gerade eine Flaute, aber das ist völlig in Ordnung für uns beide oder wir brauchen nicht so viel Sex, dann ist es auch total in Ordnung. Oder wir führen vielleicht eine Beziehung, wo wir eher im Trott leben, aber irgendwie ist es schön, so eine Ruhe und so eine Gelassenheit in meinem Leben zu haben und einen Ruhepol zu haben. Ich brauche gar keinen Spark. Also so, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und dadurch sollte es auch ganz viele unterschiedliche Beziehungen geben, aber wir vergleichen uns immer mit diesem einen
Hollywood-Movie.
Den es halt nicht gibt. So Beziehungsstatus, den es einfach nicht gibt und versuchen, diesem Ideal nachzurennen. Mhm. Egal, ob es heißt, wie viel Sex ist normal. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sowas googeln.
Bestimmt viele.
Auf Antworten aufstoßen, weil Menschen sagen, XY ist normal. Aber ja, ich will damit sagen, nichts ist normal oder anormal. So. Ja.
Ich glaube auch bei diesen Umfragen, weil es gibt ja immer so Umfragen, wie oft hast du in der Woche Sex? Ich glaube, da lügt jeder. Ich glaube wirklich, bei so Umfragen ist ja dieses Phänomen, dass man immer angibt, was man denkt, angeben zu müssen. Und ich schwöre, so viele Leute haben bestimmt entweder zu viel Sex, in Anführungsstrichen, dass sie denken, oh, jetzt ist irgendwie, ja, vielleicht darf ich nicht sagen, dass ich 8-mal am Tag Sex haben möchte. Oder Leute denken sich, nee, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich 1-mal in 3 Jahren Sex haben möchte. Also geben sie sowas an wie, ja, 3-mal in der Woche. Und dann heißt es in jedem Magazin, 3-mal bis 4-mal in der Woche ist normal. Und jeder denkt sich so, Hack, das habe ich noch nie geschafft. So. Singles denken sich so, woher soll ich diesen Sex nehmen? Im nächsten Absatz steht nämlich, dass ich sonst 10 Jahre früher sterbe. Also keine Ahnung, unsere Gesellschaft ist schon sehr gut darin, irgendwelche komischen Konstrukte aufzubauen und uns Druck auszuüben, wo man sich am Ende denkt so, kann ich es bitte nicht einfach selber entscheiden mit meinem Partner oder meiner Partnerin. So.
Ja, voll.
Ja. Aber
wie oft denn auch Spaß. Wir haben tatsächlich vorher darüber geredet, ob wir, also ich muss ja sagen, ich gehe ja mehr in die Öffentlichkeit als Sebastian noch. Also so die Social Media Kanäle sind ja so von mir oder das Buch ist von mir geschrieben, aber Sebastian ist ja sozusagen immer Teil davon. Und das ist schon sehr wichtig für uns, das auch abzusprechen oder auch für mich, dass er seine Grenzen setzen kann. Jetzt bevor wir hier hingegangen sind, habe ich Sebastian explizit gefragt, ich weiß nicht, ob das gefragt werden wird, aber wenn wir gefragt werden, wie oft wir Sex haben, möchtest du, dass wir das beantworten?
Weil in der Vergangenheit war ich so, ich weiß nicht, zu intim, aber dann dachte ich mir, es ist ja sowieso, diese Zahl, wie du gerade gesagt hast, die ist eigentlich so nichtig, weil es ist, also im Durchschnitt, keine Ahnung, haben wir wahrscheinlich 2 bis 3 Mal Sex in der Woche, im Durchschnitt.
Das ist vielleicht, ja.
Oder vielleicht...
Bisschen weniger.
Okay. Ja, aber es ist ein
1,7 Mal.
1,7.
Aber es ist
6. Okay, es war echt zu hoch. Also, aber was ist. Ich habe mir keine Zahl überlegt. Ich musste einfach. Weil ich hatte mir einen anderen Punkt überlegt. Nämlich, ist doch allen klar, dass es eine Woche gibt, wo du super eng beieinander bist und nicht genug voneinander kriegen kannst und dann die nächste Woche kommt und. Oder halt eine andere Phase. Und da ist es anders. Also. Ich glaube, man fühlt es. Also man fühlt einfach, wie viel für einen selber, wie viel Nähe man braucht und wie man die Nähe dann befriedigen kann.
Mhm. Es hat ja dann zum Beispiel auch, wenn eine Frau in, oder eine menstruierende Person in der Beziehung ist, da hat es ja dann zum Beispiel auch damit zu tun, in der einen Woche haben wir halt einen Eisprung und sind halt so jeden Tag, bitte. Ja. Und dann haben wir PMS, das ist zum Beispiel in meinem Fall 10 Tage lang, wo ich halt wirklich jeden hasse. Mhm. Da
willst du es nicht?
Ja, nicht unbedingt vielleicht. Oder vielleicht eher so eine andere Dynamik. Ja. Aber also es hat ja auch viel damit zu tun.
Ja, dann, ich glaube, du kannst niemals, also diese Antwort auf die Frage, ich glaube, die kann man gar nicht geben, außer man führt krasses Tagebuch darüber und macht so X'e im Kalender, weil
du gibst die Antwort individuell für jede Kalenderwoche im Jahr, um sie richtig beantworten zu können.
Ja, genau. So vielleicht, wie viel Sex hattet ihr diese Woche? Sowas könnte man beantworten, aber doch nicht. Wie viel Sex habt ihr so? Soll ich die letzten 9 Jahre durchschnittlich berechnen? So, das, und darum geht es ja auch so ein bisschen, dass alles in Phasen kommt und dass es mal welche gab, wo gar nichts war und halt welche, wo viel ist. Und das, ja, ich glaube, das ist auch ganz normal. Voll, das sollte man auch enttabuisieren, auf jeden Fall.
Meine Frage wäre da auch noch, wir haben ja schon viel über eben den Druck von außen gesprochen und ihr seid ja sehr jung zusammengekommen und habt ja auch schon jetzt erzählt, dass da von außen dann auch mal so ein bisschen so Sticheleien kommen. Wie geht ihr damit um? Also seid ihr dann so, ja, ist mir egal, es blockt ihr ab. Oder besprecht ihr das zum Beispiel miteinander?
Also von Anfang an haben Leute auch gesagt, oh, das wird sowieso nicht halten und keine Ahnung. Mhm. Und wir sind einfach, also wir sind schon eingeschworen, muss man sagen. Also wir beiden sind schon, dass wir, also da, wir leben in der Welt so, aber wir mögen uns einfach arg. Und deswegen wissen wir, dass, also klar, man reflektiert dann auch über die Aussagen und spricht mal darüber, aber die Prämisse ist immer, dass wir selber einschätzen, wie wichtig uns das jetzt ist oder nicht. Und so Aussagen sind mir dann halt einfach nicht wichtig.
Ja, ich glaube, das war noch, als wir jünger waren, noch ein bisschen...
Ja, da konnte man noch nicht so reflektieren.
Genau, und auch jetzt manchmal, wenn ich ängstliche Phasen habe und dann teile ich irgendwas sehr Vulnerables auf Social Media und Leute kommentieren irgendwie zum Beispiel, war vor so 1,5 Jahren habe ich ein Video geteilt, in dem ich eben darüber erzählt habe, dass Sebastian und ich uns mal gestritten haben darüber in Rom auf einer Flasche Rotwein, dass er sich nicht sicher ist, ob er heiraten eben toll findet oder nicht. Also ob er überhaupt heiraten will. Und wir haben uns dann da sozusagen drüber so ein bisschen gestritten und diskutiert und dann am nächsten Tag halt gemerkt, ja, dass dieser Streit an sich auch so ein bisschen dem Rotwein geschuldet war und dass es voll in Ordnung ist, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, weil ich einfach auch kein Mensch bin und noch nie war, für die das ein Ausschlusskriterium wäre. Wenn jemand nicht heiraten will, dann will ich mit dieser Person mein Leben nicht verbringen. So, das dürfen andere so finden und so durchziehen. Das war bei mir noch nie Thema. Aber als ich das geteilt habe, kamen halt so viele Nachrichten, dass er mich halt eigentlich gar nicht liebt und dass er wartet auf die
Bessere
Richtige und wenn er mich wirklich lieben würde, dann hätte er schon längst einen Antrag gemacht und er geht mir doch bestimmt fremd und
so. Es geht so weit, dass sie jetzt bei der Verlobung sogar sagen, endlich hast du deinen Shut-Up-Ring.
Ja, so mäßig und sowas.
Unglaublich.
Also als würde mich das jucken, weißt du?
Ja, aber bei mir ist also hat schon so ein bisschen einfach, es hat mich verletzt, dass Leute Leute da so viel reininterpretieren und da ist es dann so, ich glaube, immer wenn irgendwas von außen kommt, dass man das dann irgendwie versuchen sollte, so, also einfach zu sagen, okay, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun gerade. Das hat was mit denen zu tun und mit ihrer Art, wie sie die Welt sehen. Das ist ihr Problem und ich überlege mir jetzt nochmal kurz, ich gehe nochmal kurz in mich. Ist es ein Problem für mich, dass Sebastian noch nicht weiß, ob er heiraten will? Nein, es ist wirklich kein Problem für mich. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen, dass andere sagen, es sollte ein Problem für mich sein. So.
Boah, ich finde das auch so heftig, weil eine Freundin von mir hat mich auch letztens angerufen und sie meinte, dass ihr Freund hat so eine Freundin auf der Arbeit und die sind halt einfach so voll gut befreundet so. Mhm. Und es sind halt die einzigen auf dieser Arbeit, die halt im gleichen Alter sind so. Und dann haben so ihre Freundinnen so ein bisschen sie so verrückt gemacht, so von wegen, ja, aber der betrügt dich doch bestimmt jetzt mit der oder die, wow, haben doch jetzt bestimmt was miteinander oder die findet den doch bestimmt gut und hat andere Intentionen. Und das hat sie wirklich halt natürlich dann irgendwann dazu gebracht, das wirklich zu hinterfragen und hat dann natürlich auch direkt mit ihm gesprochen. Und er war so, hä, absolut nicht. Also, hä, das ist die einzige Person in meinem Alter halt. Also, was soll ich machen? Die anderen sind 60. So. Ja. Und das, da sieht man ja auch nochmal, dass egal, ob man auch sehr, sehr reflektiert ist, manchmal macht es halt trotzdem was mit einem.
Ja.
So, und ich glaube, dass man halt schon das auf jeden Fall reflektieren muss und dann aber auch. Ich würde am liebsten manchmal Leuten sagen, haltet euch einfach wirklich raus. Also Leuten auf Social Media, also die sowieso.
Du sagst, halt einfach euer Maul und da bin ich auch voll dabei gewesen.
Aber ja, das ist eigentlich am Ende genau das.
Sorry, aber also manchmal habe ich echt das Bedürfnis, das einfach unter einen Kommentar zu schreiben.
Einfach.
So, ja, shut up. So,
ja, wirklich.
Ja, und das ist auch beim Thema Sex halt, glaube ich, auch ein Riesending, was wir alle unterbewusst mit uns rumtragen, so diese Erwartungen von außen und egal ob bei Heirat oder Fremdgehen oder Sex, so andere Menschen haben immer irgendeine Meinung darüber und ja, das ist schon manchmal schwierig, dann seine eigene Stimme und seine eigene Lust zu hören und das in der Beziehung zu besprechen und das von außen nicht so beeinflussen zu lassen.
Eine Sache ist mir aufgefallen über den ganzen Podcast. Und zwar, also jetzt, ist während des Podcasts aufgefallen. Und zwar gibt es ein Thema, das eigentlich noch mit reinpasst, das eigentlich ihr voll hättet platzieren müssen. Was? Wisst ihr was?
Hey, nein.
Nein? Ja, Toys. Ist schon also ein kleiner Spice wieder, den man.
So
von
neue
außen,
Sachen auszuprobieren.
Genau, ja.
Sexuell.
Ja.
Das stimmt.
Ja, wir reden hier tatsächlich sehr selten über Toys.
Ja, weil wir so denken, also das soll ja auch keine Werbeveranstaltung sein oder so und irgendwie vergessen wir das tatsächlich immer wieder. Aber du hast absolut recht. Also klar ist das irgendwie so etwas, was man dann mit in die Beziehung nehmen kann. Und gerade so, wenn man irgendwie in Anführungszeichen zu eingespielt ist oder schon zu sehr so seinen Rhythmus hat. Also eigentlich quasi Frage an euch zurück. Wie steht ihr zu Sextoys? Habt ihr so eine krasse Sextoy-Schublade?
Wir sind so All-Natural-Menschen eigentlich eher. Ja. Also wir nutzen nicht so viele Toys.
Wir
also zumindest nicht zusammen.
Ja, das wäre mein nächstes Mal gewesen.
Guter Punkt, also.
Ja, wir haben so eine Sextoy-Kiste, die aber bei Sebastians Eltern...
Oh Mann.
Weil das war, weil noch in Sebastians Kinderzimmer haben wir die im Umzugsprozess mal vergessen und irgendwann ist die von einer Schublade halt in irgendeinen Schrank gewandert und da muss halt jemand, also das,
die Kiste ist da noch
offen. Das ist keine Zune-Kiste. Auf jeden Fall muss die jemand gefunden haben und in einen anderen Schrank gepackt haben. Wir könnten die auch echt mal mitnehmen.
Ja.
Lustig.
Und das, tatsächlich bin ich auch eher eine Person, die alleine Sextoys benutzt. Ich glaube aber, und das bringt mich zu einem nächsten Punkt, den ich auch noch voll wichtig finde. Sextoys können halt so voll viel Lockerheit bringen und auch so ein bisschen so dieses Spielerische und dann gleichzeitig auch zu Humor. Und ich glaube, Humor kann ja immer Druck lösen. Und wenn man halt manchmal, sehen ja Sextoys auch lustig aus irgendwie oder man ist halt so, hä, wohin damit?
Ja.
Also. So, und dann ist es halt, also ich glaube, Humor auch, was ihr schon vorhin beschrieben habt, dass du dann dich nackt ins Bett legst. Also mit so Blicken kann man ja auch spielen. Die muss man ja nicht immer alles, man muss ja auch nicht immer alles ernst machen.
Ja,
also
nee, auch lachen kann ja das Vorspiel sein oder so der erste Moment.
Genau, ja. Oder auch zwischendrin lachen, wenn irgendwas schief läuft in Anführungsstrichen.
Ja, irgendwelche Geräusche kommen
oder
so.
Das Kondom nicht richtig drauf geht oder irgendwas und dann lacht man halt kurz, anstatt dass alles so ernst, richtig krass ernst ist. So.
Es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn da irgend so ein Geräusch kommt und dann die eine Person so richtig so, oh Gott, ja okay, ich sag jetzt gar nichts, das ist eine komische Situation, so, oh mein Gott, also so ernst ist das alles halt nicht.
Nee.
Du sagst nee, ich sag ja, also auf die gleiche
Art. Aber wir meinen das Gleiche.
Ich find's aber auf jeden Fall schön, euch so zu erleben, auch als Paar. Ich glaube, dass man auf jeden Fall sieht, dass es nicht boring wird, sondern eigentlich, dass es fast interessanter wird. Und ich glaube ja sowieso, dass im Alter das Sexleben geiler wird oder besser wird. Ja.
Wer hat 100 denn Pro. Jung den besten Sex oder
absolut
als erstes Mal?
Da hat man noch gar keine Ahnung.
Genau.
Ja, wo ist die Klitoris? I don't know.
Ich sag immer, Sex wird exponentiell immer besser.
Ja, ja, also. auf jeden Fall, weil man sich besser kennenlernt, weil man auch andere Körper besser kennenlernt, weil man ja auch mehr Erfahrungen hat, tendenziell. Deswegen, ich glaube, das zeigt ja auch nochmal voll schön. Wie geht's dir, Jenny? Wie geht's dir damit?
Mir geht's gut. Ich fühle mich so wohlig. So.
Ich fühle mich auch sehr wohlig.
Ich finde es auch mal, also ich glaube, lange Beziehungen und Sexleben sind oft so ein bisschen so geraten in die Kritik, unberechtigterweise. Und ihr habt das nochmal schön gezeigt, dass es halt eben...
Das hätten wir mal am Anfang fragen sollen. Aber was habt ihr denn gedacht davor? Also hattet ihr so ein Ding... mit dem ihr hier reingekommen seid, wo ihr so dachtet, ah...
Nee, ich glaube, das ist eher so das, was wir von außen gespiegelt bekommen. Also jetzt nicht auf euch bezogen, sondern das, was oft so an Kommentaren reinkommt oder wenn wir mal Geschichten erzählt bekommen, ist das so manchmal so ein Unterton, der mitschwingt.
Es ist eine Angst.
Ja, genau.
Es ist eine Angst.
Ah,
ja.
Okay.
Es ist, glaube ich, auch vor allem eine Angst von Leuten, die in keiner Beziehung sind. Mhm. Also die Angst davor haben oder die
oder
so...
ganz frisch in der Beziehung.
Ganz frisch oder so 3 Jahre, die 3 Jahre mag.
Dann so jetzt wird es ernst. Jetzt schlechter wird,
genau,
jetzt geht's bergab.
Ja,
und ich glaube auch...
Entwarnung.
Ja, ich glaube auch immer,
dass... wir könnten es nehmen ein bisschen.
Dass es... Sex so eine andere Stellung in der Beziehung bekommt. Und das ist nichts Negatives. Sex verändert sich in der Beziehung. Und das Veränderung ist oftmals und manchmal auch berechtigt irgendwie sowas Negatives. So, oh mein Gott, alles verändert sich, komme ich damit zurecht. Aber ich glaube, gerade so in Bezug auf Beziehung kann das halt auch echt was Tolles sein. Mhm. Weil man in der Regel diese Veränderung gemeinsam schafft und für sich so gemeinsam diesen Weg findet. Und deshalb gar nicht auf euch bezogen, sondern wirklich so das, was wir manchmal an Geschichten und Einsendungen bekommen. Von daher umso schöner, dass ihr so einen offenen Einblick gegeben habt, aber auch so diesen positiven und dass man als Paar einfach auch die Möglichkeit hat, diese Veränderungen gemeinsam schön zu gestalten und viel kommunizieren kann über das, was man möchte.
Mhm.
Und das nehme ich einfach mit.
Ja.
Voll. Und ich habe euch ja ausgewählt, weil ich bin nämlich immer die Person, die Person hier reinholt. Und ich habe euch ausgewählt, weil ich ja von deinem TikTok vor allem schon gesehen habe, dass ihr ein Paar seid, was viel kommuniziert und wo gesprochen wird.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was man natürlich auch für einen Podcast braucht, weil man braucht ja Leute, die redet.
Ja.
Und aber auch so reflektierte Gespräche halt, wo man eben auch so solche schweren Themen oder unangenehmen Themen halt auch ansprechen kann, ohne dass jetzt irgendwie, beziehungsweise, natürlich dürfen Reaktionen kommen, jeder Art, aber dass man einfach drüber spricht.
Ja.
Und deswegen ich hatte schon das Gefühl, das wird ein gutes Gespräch. Und ich wurde bestätigt.
Das ist schön.
Mega.
Wir auch. Wir haben uns drauf gefreut und es war sehr, sehr schön mit euch.
Sehr schön.
Erwartungen übertroffen.
Wow,
10 von 10.
So soll es doch sein. Ja, dann an die Leute da draußen, schickt uns bitte nochmal alle Fragen für unsere letzte Episode. Auch gerne persönliche Erfahrungen oder Stories.
Und dürfen wir schon anteasern, dass wir die letzte Folge des Monats nicht im Studio aufnehmen werden, sondern an einem ganz besonderen Ort?
Ja, also...
den wir noch nicht verraten? Aber es wird ein besonderer Ort sein.
Es wird ein besonderer Ort. Ja. Daniel und ich machen es uns gemütlich.
Ja.
genau, deswegen schickt uns gerne eure Nachrichten und dann
sehen wir uns dann.
Sehen wir uns. Oder hören uns vielleicht eher.
Beides.
Okay.
Habt noch einen schönen Tag.
Ja. Bis dann.
Bis dann.
Grüß dich.